Forschungsimpuls, der Wissenschaftspodcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Forschungsimpuls und heute mit dem klangvollen Sendungstitel Jarf Schotsch. Ja, wer rauskriegt, was sich dahinter verbirgt, kann das gerne mal kommentieren, mir schreiben. Ich bin sehr gespannt, wie viele das Rätsel knacken und wie man vielleicht sieht, wenn ihr auf YouTube zuschaut, dann gibt es jetzt den Forschungsimpuls auch als Podcast, wo man etwas sehen kann. Das heißt, wir haben hier in diesem Format jede Menge kleine Weiterentwicklungen heute und die möchte ich in dieser kleinen Folge vorstellen. Klein deshalb, weil ich sie auch als Marginalienfolie bezeichnet habe oder Marginalienfolge besser gesagt. Das heißt also, wir werden hier so Randnotizen sozusagen haben. Bei gewöhnlichen Podcasts nennt man das vielleicht Hausmeisterfolge oder so etwas in der Richtung. Aber wir sind ja kein gewöhnlicher Podcast, denn wir sind und damit steigen wir direkt ein offizieller Wissenschaftspodcast. Darüber möchte ich gleich als allererstes kurz etwas sagen. Das freut mich nämlich sehr. Mein Podcast hier wurde bei wissenschaftspodcast.de aufgenommen in diese Community. Und das ist schon so ein Ritterschlag sozusagen. Ja, dann möchte ich ein bisschen über Berlin sprechen. Das ist auch allerhöchste Zeit. Ich habe die Rückblicksfolge mehrfach angekündigt. Das möchte ich jetzt auch hier mit integrieren und dann noch ganz kurz ein bisschen hinter die Kulissen schauen von dem Podcast, was sich getan hat, warum es vielleicht ein bisschen gedauert hat, dass jetzt hier dieses neue Format auch seinen Weg gefunden hat und dann noch eine neue Kategorie, nämlich Terminvorschau, dass man auch immer noch so ein bisschen mal Dinge anteasern kann, die demnächst anstehen. Legen wir also los. Das erste ist, Forschungsimpuls ist jetzt also offiziell ein Wissenschaftspodcast. Ja, wie wird man das denn überhaupt? Es gibt die feine Community wissenschaftspodcast.de. Da sind etliche wissenschaftliche Kategorien kuratiert enthalten. Und wenn man eine gewisse, sagen wir mal, Reife eines Podcasts entwickelt hat, dazu gehört beispielsweise eine gewisse Sendungsfrequenz, eine erreichbare Internetseite, auch noch ganz klassische technologische Themen, damit eben ein Podcast sauber indiziert werden kann, dann darf man sich bewerben. Ja, und also hier ein herzliches Dankeschön an die ehrenamtlich tätige Community von Wissenschaftspodcast.de. Das ist schon eine schöne Auszeichnung. Da freue ich mich drüber. Es ist unterm Strich ein Listing in diesem Verzeichnis. Aber, und das hat man ja auch auf Social Media an den Rückmeldungen von Ihnen und euch gemerkt, das ist schon irgendwie ein cooles Stück. Das freut mich total. Ja, es gehört dazu auch ein bisschen Community Work. Das heißt also, es wird jetzt auch für mich so sein, dass ich vielleicht mal das eine oder andere Event zum Thema Wissenschaftskommunikation auch gerne mitnehme oder mal daran beteiligt sein werde. Vielleicht sieht man sich da und lernt sich kennen. Ja, kommen wir zum zweiten größeren Block. Er ist ehrlich gesagt in drei Teile aufgeteilt. Der Rückblick in das Jahr hinein und mal nicht nur entlang von reiner Forschung, sondern in diesem Fall auch von Forschung, Lehre und Transfer, muss man sagen. Ich bin dreimal dieses Jahr in Berlin gewesen. Das ist deshalb viel, weil ich natürlich primär mit meinen Lehrverpflichtungen in Münster unterwegs bin. Aber wir haben geschafft, dieses Jahr doch ganz tolle Formate mitzunehmen. Und da steigen wir jetzt einmal ein. Ich möchte beginnen mit der Studienfahrt, die ich zuletzt gemacht habe mit meinen Studierenden. Und dann gibt es noch zwei spannende Award-Geschichten. Der ein oder andere hat vielleicht auf Social Media schon mitbekommen. Ja, die Studienfahrt, die ist im Prinzip erstmal eine ganz klassische Studienfahrt gewesen. Für mich war es auch das erste Mal, sowas zu begleiten. Ich muss echt sagen, hat super geklappt. Eine tolle Organisation auch durch das studentische Team, was im Prinzip da vieles vorbereitet hat. Ich habe auch ein bisschen was beigesteuert, hier vor allen Dingen eine Thematik, nämlich GovTech Deutschland. Da durften wir als größere Gruppe, muss man ja sagen, ein sehr interessantes Gespräch mit dem Team von GovTech Deutschland erleben. Und jetzt muss man das einmal kurz verstehen, was sich dahinter verbirgt. Denn das ist, glaube ich, hier für die Community durchaus interessant. Es ist ja so, dass wir im Thema IT, KI, Technologie für Staat und Verwaltung hier auch immer wieder stehen bleiben, was natürlich klar ist, weil es das Hauptthema meiner Professur ist. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, dass das Thema Startups, Technologieentwicklung grundsätzlich und auch jede Art von disruptiver Veränderung, die in den Markt hineinkommen kann, um nachher eine staatliche Technologie zu werden, wirklich gewisse Hürden hat. Wir haben das ein oder andere Mal hier darüber gesprochen, beispielsweise mit Arne Schöllmann zum Thema NRW Genius, also künstliche Intelligenz hier aus Nordrhein-Westfalen für die Verwaltung. Dann sieht man einfach, wie komplex das Thema ist. GovTech Deutschland hat jetzt einen ganz besonderen Ansatz. Es ist ein eingetragener Verein, bei dem verschiedene Bundesbehörden und auch weitere Behörden, mittlerweile geht das also bis auf die kommunale Ebene, die ordentlichen Mitglieder sind, die also diesen Verein auch finanziell tragen. Und GovTech Deutschland ist dann in der Lage, nicht nur einen Innovationsraum, also einfach den Space in Berlin, den wir besucht haben, zu bieten, sondern auch darüber hinaus eine Art Einkaufsinfrastruktur. Da möchte ich jetzt nicht ganz so detailliert werden, weil das ein bisschen sehr, sagen wir, bürokratisch ist und juristisch, also das Thema Vergaberecht. Die Herausforderung ist, kurz zusammengefasst, dass das Beauftragen eines jungen Unternehmens, also eines Startups in einer durchaus zwar etablierten Phase, aber immer noch einer Phase, wo man eben nicht 200 Menschen damit beschäftigen kann, amtliche Formulare auszufüllen und also ein gewisses Gegengewicht für den Einkaufsprozess oder auch den Prozess in einem Vergabeverfahren mit öffentlichen Ausschreibungen, dem zu begegnen. Ja, da hat man eben enorme Hürden. Und GovTech Deutschland bündelt das Ganze, indem es die Startups hier unterstützt, anzudocken und auf der anderen Seite auch ganz gezielt für die verschiedenen Bedarfe, gerade eben auf Bundesebene, bislang für sehr große Themen eben auf ja, eine Art Roadshow geht und schaut, welche GovTech-Unternehmen so etwas anbieten können. Ja, das heißt also, wir haben hier einmal den Innovation Space, so möchte ich es mal nennen. Wir haben aber auch das Thema zumindest sitzender Leute, die sich eben technisch mit der Infrastruktur für das digitale Deutschland auseinandersetzen. Ja, also das ist auf jeden Fall einen Blick wert. Es gibt auch auf der Internetseite sehr interessante Bereiche, zum Beispiel den GovTech Campus mit Weiterbildungsangeboten etc. Also es wird sicherlich und hoffentlich nicht die letzte Interaktion, ich sag mal hochschulseitig von mir aus, mit GovTech Deutschland gewesen sein. Ja, das zweite war die OC3-Konferenz, eine Konferenz von Edgeless Systems, und da gab es eine jährliche Konferenz oder jährlich stattfindende Konferenz, wo ich jetzt das erste Mal teilnehmen konnte. Ich habe mich sehr gefreut darüber. Beides übrigens kam auch zustande durch einen ehemaligen Mercedes-Benz-Kontakt. Thomas Strottner, herzlichen Dank und Grüße von hier. Confidential Computing. Ich versuch's mal hier ganz kurz, und es ist sicherlich nicht vollständig und auch nicht aus der Informatik heraus komplett korrekt, aber mal als kleine Definition, als Arbeitsdefinition für diesen Podcast. Confidential Computing versucht, während der Laufzeit Daten abzusichern, indem sie verschlüsselt werden in der Infrastruktur, wo zum Beispiel künstliche Intelligenz oder Algorithmen, Datenverarbeitung in irgendeiner Form stattfindet, dort tatsächlich Speicher- und Prozessorbereiche zu nutzen, die vom Hersteller für genau solche kryptografischen Themen ausgerichtet sind. Also es ist deutlich mehr als einfach nur zu sagen, wir werfen eine Verschlüsselung irgendwo drauf. Es ist was anderes als eine reine Hardware-Verschlüsselung, und es ist wieder etwas, was wir in dem Themenbereich künstliche Intelligenz auf einem ganz anderen Niveau brauchen. Ich hoffe, dass wir dazu mal eine eigene Folge und einen technischen Deep Dive machen. So, was macht jetzt aber dieses Thema Confidential Computing so spannend im Bereich künstliche Intelligenz? Es geht um die Fragestellung, was vertrauen wir KI grundsätzlich an und wie können wir es absichern, auch wenn wir Modelle benutzen, die vielleicht proprietär sind, oder auch wenn wir sie in Rechenzentren betreiben, die in der Cloud gehostet sind. Ja, wie können wir das absichern? Und hier bietet Edgeless Systems einmal eine Art Basistechnologie an, Das ist das, was Edgeless Systems im Kern macht. Und dann gibt es da drauf gesetzt auch noch einen eigenen Chatbot, der auch immer mehr dazulernt und sich eben dieser Technologie des Confidential Computings bedient. Ja, an der Stelle genug dazu erstmal. Das Ganze kommt übrigens auch tatsächlich von der Ruhr-Uni Bochum, war damals mal eine Doktorarbeit, wo der Begriff geprägt wurde, also extrem spannend und forschungsnah. Machen wir an anderer Stelle nochmal. Die OC3-Konferenz ist jetzt eine Konferenz, die eben von Edgeless Systems jährlich ausgerichtet wird und hier trifft man tatsächlich auf jede Menge Fachpublikum, die sich mit dem Thema Cloud, Confidential Cloud Computing, natürlich auch KI auseinandersetzen. Super interessant, auch eine tolle Veranstaltung. Ich habe so ein paar Punkte mitgenommen daraus. Das eine war tatsächlich ein Vortrag zur Registermodernisierung. Ja, also unheimlich nah an unserem Kerninformatik-Thema in der Verwaltungsinformatik. Wie baut man Datenbanken für den Staat unterm Strich? Ja? Also, das ist sicherlich eine große Fragestellung, vielleicht auch mal eine eigene Episode wert. Auch hier ist die Problemstellung wieder auf der einen Seite natürlich die Komplexität, auf der anderen Seite aber auch die Vielfältigkeit dieser unterschiedlichen Datentöpfe, die sich in Deutschland entwickelt haben. Und genau das ist ja auch immer der Punkt, warum dieser Vergleich in Richtung Estland mit der X-Road immer ein bisschen schwierig ist. Also X-Road ist in Estland so eine Art zentrales Datenhaltungsformat und Datenautobahn, wenn man so möchte, ganz nicht technisch ausgedrückt. Ja, und da sind wir einfach an einem ganz anderen Punkt gerade. Gut, also das war unheimlich interessant. Daneben hat man auch dafür sensibilisiert, dass wir, und das haben wir in Deutschland sehr stark gesehen, 2025, auch in der kritischen Infrastruktur und ganz allgemein beim Thema, sagen wir mal, Security, auch wieder das Thema Raum und Hardware mitdenken müssen. Ja, das ist einfach eine Infrastruktur, die kann ich angreifen, theoretisch. Die kann ich also auch physisch angreifen und dazu muss ich mir Gedanken machen, ja. Und das ist interessant, ja, dass man das vielleicht so ein Stück weit, wenn ich vielleicht auch an meine eigene Vorlesung und Sensibilisierungen dazu denke, was ich versuche, mit auf den Weg zu bringen, ja, was man vielleicht ein bisschen stärker noch mit reinbringen sollte. Okay, ich würde vorschlagen, als Rückblick für diese Studienfahrt reicht das erstmal. Wir werden in diese zwei Themen sicherlich noch intensiver einsteigen, aber es soll ja eine kurze Folge werden. Deshalb gehen wir weiter. Ich war davor mit meinen Studierenden aus einer, sagen wir mal, Subgruppe, einer Gruppe, die sich damit auseinandergesetzt hat, Innovation KI-Agenten basiert für die Verwaltung zu bauen in Berlin. Die Gruppe war sogar zweimal da. Das eine Mal hat sie voll abgesahnt, man kann es nicht anders sagen. Sie haben das Finale im D21 Award ja tatsächlich erreicht. Davor haben sie davor das Halbfinale entsprechend gerockt und dort sind sie weitergekommen. Das ist eine richtig tolle Leistung. Also auch von hier aus nochmal Glückwünsche. Ja, was ist da im Prinzip das Spannende daran? Ich fand das auch sehr eindrucksvoll auf Social Media, die Kommentardebatten dazu. Warum nimmt man als Studentin, als Student an so einem Format, einem Innovations Award, einer Design Challenge oder auch einem Hackathon teil? Ich möchte das nochmal in zwei, drei Sätzen kurz ausführen. Der Anspruch dabei ist nicht unbedingt, dass ein marktfähiges Produkt danach fertig im Regal steht, sondern es geht darum, sich im echten Leben, also an einer Real-World-Challenge, auszutesten und mit wissenschaftlichen Methoden oder Methoden und Skills, die man im Studium lernt, sich daran ja tatsächlich auszutoben und mal so extracurricular, also außerhalb von dem, was im Studium für alle angedacht ist, mal Gas zu geben und etwas auszuprobieren. So, natürlich haben da jetzt jede Menge Teams mitgemacht. Auch von unserer Hochschule stand es unterm Strich in meinem Kurs E-Government allen frei, sich zu bewerben. Geklappt hat das natürlich nur, und das ist ja schon großartig, bei einem Team. Es waren also ungefähr 80 Teams, die sich insgesamt beworben haben. Und dabei ist natürlich extrem spannend, dass wir als Hochschule des öffentlichen Dienstes natürlich mit ein bisschen anderen Mitteln hier hineinstarten. Also andere Teams kamen mal direkt mit der vollen Robotik-Lab-Ausstattung an den Start. Ja, da sind wir natürlich vielleicht noch so ein bisschen auf einer Findungsreise, würde ich das mal formulieren. Interessanter Weise hat auch ein anderes Team künstliche Intelligenz für Staat und Verwaltung gebaut. Ja, also das sind nicht nur wir aus dem HÖD, Hochschulen des öffentlichen Dienstesbereich, sondern das sind auch die anderen Universitäten und Hochschulen. Das ist mir immer wichtig zu betonen. Wir sind da nicht im luftleeren Raum, sondern gerade wenn wir eben über IT und Technologie für Staat und Verwaltung nachdenken, bedeutet das automatisch, dass wir im Wettbewerb zueinander stehen. Das meine ich jetzt positiv, aber das ist auch ein Anspruch vielleicht an uns als Hochschulform. Und auf der anderen Seite merkt man natürlich auch, wie komplex und wie interdisziplinär unser Themengebiet ist. Denn ja, wenn man versucht, vielleicht als jemand, der von einer TU oder einer regulären Hochschule oder Universität kommt und mit einem vielleicht technischen Blick oder User Experience Design Blick auf so ein Thema wie Staatsdigitalisierung guckt, dann ist natürlich die juristische Ebene oder die staatsrechtliche Ebene in der Regel nicht Teil von so einem Studiengang. Und das macht unsere Gruppe hier vielleicht auch, die es dorthin geschafft hat, so besonders. Deshalb war es richtig klasse, dass auch Digitalminister Carsten Wildberger in seiner Eröffnungsrede tatsächlich unsere Hochschule namentlich genannt hat und sagte, ja, die wird ihm sehr am Herzen liegen. Denn das hat er, denke ich, schon sehr gut verstanden, dass das eine Hochschulgattung ist, wo eben Forschung und Lehre passiert mit einem ganz klaren Blick auf das, was seine Aufgabe im Ministerium ist. Also hier noch einmal Glückwunsch an die Gruppe und ich bin wirklich überglücklich, dass sie es dahin geschafft haben und ich ja auch im Finale mit dabei sein durfte. Übrigens im Google Campus, einem ehemaligen Frauenkrankenhaus. Man sieht auf dem Foto, wenn man auf YouTube zuschaut, diesen historischen Hörsaal. Da musste ich natürlich auch unbedingt ein Selfie machen. Also eine sehr eindrucksvolle Location. So, zu guter Letzt aus der Berlin-Rückschau gibt es hier noch eine fröhliche Bekanntmachung oder eine interessante Bekanntmachung, nämlich der GovTech-Gipfel des Handelsblatt hat stattgefunden und dort wurde ich ausgezeichnet mit dem GovTech Award 2026 in der Kategorie Wissenschaft und Zivilgesellschaft. Das ist ein richtig toller Award. Ich freue mich darüber sehr, denn er bringt vor allen Dingen eines mit, ein sehr interessantes Netzwerk. Also es war schon direkt innerhalb dieser Veranstaltung vom GovTech-Gipfel selber jede Menge eingebettet. Ich freue mich darauf, dass hier sowohl in der Forschung übrigens als auch in der Praxis neue wertvolle Kontakte entstanden sind, andere nochmal gefestigt wurden. Also da bin ich sehr glücklich drüber und kann mich nur für diese Auszeichnung bedanken. Die ganze Veranstaltung übrigens, der Handelsblatt GovTech Gipfel, ja, den möchte ich jetzt hier natürlich nicht komplett nochmal aufrollen. Es ist im Prinzip für einen Wissenschaftspodcast dann doch relativ praxisnah, aber die Wissenschaft war ein wichtiger Teil davon. Beispielsweise Frau Professorin Kuhlmann, die den Normenkontrollrat vorsteht, weitere Vertreterinnen und Vertreter aus der Wissenschaft waren mit dabei. Also man kann schon sagen, dass das eine sehr solide Veranstaltung ist. So, als Abschluss von dieser Marginalienfolge, ich möchte sie nicht zu lang werden lassen, habe ich noch zwei Kleinigkeiten mitgebracht. Das eine ist die Behind-the-Scenes-Thematik. Ich möchte ganz kurz mal einfach darüber nachdenken, laut für das Publikum vom Forschungsimpuls, was denn hier sich so getan hat. Das eine ist, ich liebe ja Vibe-Coding und bin auch schon ganz gespannt mit Claude Fable jetzt in der Modellklasse von den Mythos-Modellen zu experimentieren. Und hier ist jetzt tatsächlich ganz viel entstanden. Ich war die letzten Monate schon immer emsig dabei, möglichst viel zu automatisieren. Denn so ein Podcast, wenn man den auch nebenher macht, ist natürlich wichtig. Der soll im Prinzip keine Zeit kosten. Und auch Social Media Aktivität soll ganz, ganz minimal vom Zeiteinsatz einfach nur sein. Und trotzdem ist es jetzt einfach so, dass das Format, wie ich finde, sich nochmal cool weiterentwickelt hat. Wir haben jetzt hier also auf YouTube Motion Graphics mit im Hintergrund. Die Episoden brauchen vielleicht ein bisschen Folienmaterial teilweise, damit man mal tiefer in ein Thema einsteigen kann. Und genau das habe ich mit Claude Design gebaut. Ein sehr cooles Tool, was einzig und allein dafür da ist, Design-Artefakte zu bauen. Also im Prinzip ist es Frontend-Code. der dabei entsteht. Und es funktioniert unheimlich schnell und unheimlich zuverlässig und auch bringt wirklich die Ideen, die man hineingibt, auf eine gute Art und Weise wieder hervor in Codeform. Vorteile daraus sind, ich habe jetzt eine Produktionspipeline ohne proprietäre Software gebaut, die wirklich von dem ersten quasi Konzept einer Folge, was ich in meinem Plotstick reinspreche und was sich dann als Transkript irgendwo wiederfindet, dann rübergeht in Claude Design in ein Folienkonzept, dann ab jetzt hineinlaufen soll, so ist es jetzt bei dieser Marginalienfolge schon, und dann letztlich sogar ein eigenes Schnittprogramm, das habe ich allerdings mit Claude Code und Opus 4.8 noch gebaut. Also wirklich ein Schnittprogramm, was in der Lage ist, aus diesen Videodateien und Sounddateien Lücken herauszufiltern, automatisch zu schneiden, auch von mir nochmal Feedback entgegenzunehmen, wenn ich zum Beispiel eine gewisse Passage oder Stelle rausschneiden will. Wir werden dann nachher merken, wie gut das geklappt hat. Und das Ganze dann auch noch im Sinne der Post-Production absolut fertig und abgabereif zu machen, sodass ich es nur noch auf die verschiedenen Plattformen distributieren brauche. Und damit ist im Prinzip die Pipeline fast fertig. Ne? Sowas wie Kapitelmarken und Transkript läuft dann natürlich sowieso mit bei, ist nicht der Rede wert, das funktioniert. Ja, also das ist wirklich eine coole Weiterentwicklung, wie ich finde. Da kommt doch irgendwie so der Nerd bei raus, der das automatisiert haben möchte. Und jetzt hier unten habe ich nochmal eine Sache mit draufgeschrieben, weil wir das in dem Podcast hier noch gar nicht thematisiert haben, aber auch durch die erhöhte Sichtbarkeit jetzt auf den verschiedenen Plattformen möchte ich es einmal ganz kurz als Disclaimer hier mit reinbringen. Dieser Podcast läuft auf einer lizenztechnischen Basis und mit Hardware, alles, was ich hier so benutze, aus meiner PitchNext GmbH. Ja, es ist ganz oft ja so, dass Professoren irgendwo mal ein Spin-off-Unternehmen gegründet haben. Das ist bei mir tatsächlich vor 7 Jahren der Fall. Jetzt haben so viele auf LinkedIn auch dazu Applaus gespendet, dass ich dann ja vielleicht hier einmal ganz kurz diese 2, 3 Sätze dazu verlieren möchte. PitchNext macht im Prinzip das, was ich nebenberuflich mal abrechnen möchte im Sinne von Transferleistungen, Vorträge, solche Thematiken, ist jetzt alles nicht wichtig, aber es ist auch eben im Augenblick der Sponsor von den Lizenzen, die man braucht für so eine Distributionsplattform eines Podcasts, für das Bereitstellen von Hardware etc. Mehr brauchen wir dazu jetzt hier gerade erstmal gar nicht thematisieren, es wird ja auch keine, das kann ich schon garantieren, Angebote irgendwie für private Menschen geben, ja, sondern es war einfach die Lösung, um sich rauszuziehen aus dem Problem, dass man erst vielleicht Fördergelder für Wissenschaftskommunikation etc. benötigen würde, um so einen Podcast ins Leben zu rufen. Da war mir doch wichtig, schneller starten zu können. Und ja, jetzt gibt es einen Forschungsimpuls auch schon über ein Jahr und offiziell jetzt Wissenschaftspodcast. In diesem Sinne ist das doch eine coole Errungenschaft. So, wer dazu Fragen hat zu dem Einsatz von künstlicher Intelligenz, wie das jetzt hier im Hintergrund läuft, oder zu den anderen Themen, die ich ergänzt habe hier in dieser Marginalienfolge, auch gerne in die Kommentare mich irgendwo gerne dazu anstupsen. Dann kann man das vielleicht nochmal ausführlicher oder in einem längeren Video mal präsentieren. YouTube steht uns ja jetzt auch zur Verfügung. Und damit zu der letzten Thematik, nämlich die Termine. Das erste ist vielleicht ganz wichtig, es steht hier jetzt unten, wenn man mit drauf schaut, und zwar ist es der Hackathon vom BMDS, der Sparks Hackathon. Ich habe auch schon ein Video dazu gemacht, denn es ist heute der 12. Juni. Bis zum 14. Juni kann man sich bewerben. Dafür braucht man eine Bewerbung mit einigen Erklärungen zu sich selber und sollte halt in der Sparks Repo auf Open Code schon etwas drin sein. Wem das jetzt nicht sagt, dann lohnt sich vielleicht auch nicht mehr, sich das jetzt anzuschauen, mit Blick auf den Hackathon, aber für alle, und dabei denke ich natürlich gerade auch an meine Studierenden, die sich vielleicht um diesen Hackathon bemühen wollen, ist das sicherlich eine coole Chance, nochmal im Thema künstliche Intelligenz mit Agentenmodellen, die es wirklich gibt und die tatsächlich vom BMDS gebaut wurden, zu arbeiten. Ja, dann Gehen wir mal einfach chronologisch weiter, schon ein bisschen weit Ausblick, einfach, dass man sich vielleicht schon mal notieren kann. Wir haben in Hilden eine Podiumsdiskussion im September am 16.09. Es geht um mein Lieblingsthema künstliche Intelligenz und ja, die demokratischen Implikationen davon. Mehr verrate ich an der Stelle noch nicht. Und am 27.11. auch schon mal ganz weit hinausgeschaut, aber weil es in meiner Wahlheimat Mülheim stattfindet, hier schon mal zu erwähnen, die KI-Biennale findet auch jetzt nicht das erste Mal statt, sondern ist ein Veranstaltungsformat, was, soweit ich weiß, jährlich stattfindet und sich immer wieder anderen Teilaspekten von künstlicher Intelligenz widmet und versucht dabei den Fokus ein bisschen eher auch ins Ruhrgebiet zu verlagern, also ein lokales Veranstaltungsformat mit unterschiedlichen Hochschulen, Unternehmen und anderen Organisationen da drin. So, wir kommen zum Ende. Herzlichen Dank fürs Zuhören und abschließend nochmal der Hinweis, diese Podcast-Sequenzen sind wirklich jetzt überall verfügbar. Ich glaube, wir haben jetzt soweit alle Plattformen damit erreicht und letztlich angeschlossen. Ich meine, es hat ja auch ein gutes Jahr gedauert, bis das dann mal soweit war, aber ich glaube, das Setting könnte jetzt soweit passen. Sie und ihr könnt auf euren Lieblingsplattformen sehr gerne ein Abo dalassen, kommentieren, den Podcast bewerten und vielleicht nochmal an den Anfang der Episode zurückgehen. Jarv Schotsch. Ja, das kleine Rätsel. Ich bin gespannt, wie viele es lösen. Und wir hören uns dann in der nächsten Episode schon sehr bald. Sicherlich wird da der Blick auch nochmal auf die Enzyklika, also das KI-Paper des Papstes, gerichtet werden. Vielen Dank fürs Folgen und bis zur nächsten Folge.